Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 129 und auch in dieser Folge ist der Name wieder Programm. Das P auf dem Trikot, Spoiler, eine Idee des Executive of Title Finding CEO in Bünch, Thomas Kuhlmann, übrigens am anderen Ende der Leitung. Ich sag mal vorher eben einmal Hallo, weil danach gehe ich direkt in den Monolog über. Deswegen nutze die Zeit und begrüße unsere Hörerinnen und Hörer, mein Freund.
The stage is yours.
Ja, ich wollte gerade nur sagen, war wieder der Klassiker, ne? Wir haben überlegen uns ja vorher immer wirklich gut, wie soll eigentlich die nächste Folge halten? Und ich war ja wirklich in der Zone. Ich hatte ein gutes Gefühl, ne? Ich habe einen Titel nach dem nächsten vorgeschlagen. Irgendwann kamen wir an einen Punkt, wo selbst Thomas Kuhlmann zu mir sagte, ja geil, nehmen wir. Und ich mir schon auf die Schulter geklopft, einmal links, einmal rechts und so. Alles schon auch vorbereitet und wollte dann eben gerade auch die schriftlichen Vorbereitungsarbeiten machen. Und dann kommt Thomas Kuhlmann und schickt mir vom Klo eine Nachricht.
Da kommen eben die besten Ideen.
Ja, wollte ich gerade sagen, mit dem Titel Das P auf dem Trikot und schon waren alle meine Ideen für den Arsch.
Ja, aber Star ist die Mannschaft, das war natürlich ein grandioser Assist mit deinem Vorschlag Panic Button.
Ja, okay.
Denn das ist so ein bisschen das, was in der Werder-Bubble jetzt wieder häufiger gedrückt wird, sag ich mal, seit Sonntag. Denn so ein bisschen ist das Abstiegsgespenst, wie wir alten Männer sagen. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie wieder zurück, so ein bisschen, oder? Wie geht's dir?
Ich zähle mich ausdrücklich zu dieser Werder-Bubble, die diesen Knopf drückt. Und zwar mehrfach am Tag mittlerweile wieder.
Ja.
Unsere Anti-Jinx-Versuche der letzten Folgen, das Abstiegsgestenk so freudsche Fehlleistung, das Abstiegsgespenst so klein zu reden, wie es nur irgend geht, sind ein weiteres Mal im Sande verlaufen und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass es zumindest vor meinen Augen umso größer wirkt. Ja, ich bin in Panik. Ja, ich sehe bei Social Media die immer größer werdende Zahl von Tabellen, die gegeneinander gestellt werden aus dem Abstiegsjahr und aus der diesjährigen Saison.
Was wir ja schon letzte Woche auch gemacht hatten, ne? Aber uns da noch relativ sicher gefühlt haben.
Ja, genau. Und jetzt auf einmal sieht man, oh, nach dem 24. Spieltag standen wir im Abstiegsjahr mit 11 Punkten vor dem 16. Ja, in dieser Saison stehen wir am 24. Spieltag mit 10 Punkten vor dem 16. You do the math, mein Freund.
Ja, ja, das man nennt diese ängstlichen Tweets und Kommentare und Posts, glaube ich, das Panikorchester.
Ja, 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 wirklich.
Vielstimmig, aber irgendwie klingt es dann doch zusammen so pompös und eindrucksvoll, dass einem selber wieder, dass man selber wieder das P auf dem Trikot hat oder wahlweise den Streifen in der Hose, wie auch immer. Aber man kann sich irgendwie nicht mehr ganz so davon lösen, zu sagen, das habe alles nichts mehr damit zu tun. Obwohl, da ist mir eingefallen, auf dem Klo kam ja noch eine zweite Titel.
Kommt wieder irgendein Sextape.
Idee? Nein, kein Sextape diesmal. Geschichte wiederholt sich nicht. Hätte auch irgendwie, finde ich, schon was leicht Poetisches gehabt, aber wir wissen es einfach noch nicht.
Ja. Und heißt die Redewendung nicht, Geschichte wiederholt sich?
Ja, genau. Aber okay, bei uns ja nicht, wir sind Werder Bremen.
Von wegen Orchester und so, ich habe auch gerade noch an eine Kakophonie gedacht.
Ja.
Hätte auch sehr gut im doppeldeutigen Sinn. Ja. Aber gut, lassen wir das.
Also, Kaktorphonie könnte man sagen. Kaktorphonie. Ja. Weil wir haben schon wieder drei Dinger gekriegt, von denen, ich sag mal, mindestens zweieinhalb doch irgendwie vermeidbar waren oder gewesen wären oder zumindest hätten irgendwie verhindert werden können. Ja, so kann man natürlich nicht immer alles und das ist ja auch, denke ich mal, einer der bitteren Erkenntnisse dieses Spieltages, was ja auch Ole gesagt hat, ne? Die Qualität ist eben doch im Laufe der Saison immer mehr ein Gewicht. Ja, so die individuelle Qualität. Und da konnten wir in der Hinrunde viel über Team Spirit und Spielidee und Ubuntu ausgleichen. Aber jetzt in der zweiten Saisonhälfte, wo es dann halt auch für Mannschaften wie Leverkusen darum geht, erreiche ich mein Minimalziel, ja, oder nicht. Das heißt, alle schalten Gang höher und sind besser eingespielt und besser vorbereitet auf uns. Und dann machen eben diese individuellen Patzer, das P auf dem Trikot, Patzer, ja, darfst du dir halt maximal 1 bis 2 erlauben und nicht 3.
Ja, und vor allem, was ich dann halt eben auch so, also doppelt ärgerlich finde, ist, ja, das ist jetzt schon das 2. Spiel in Folge, wo du einfach nicht als Verlierer vom Platz gehen musst.
Ja.
Ja, wenn wir in solchen Spielen unterlegen wären und die uns irgendwie, keine Ahnung, mit dem Messer zwischen den Zähnen, ne, den Schneid abkaufen, okay, ja. Aber auch gegen Leverkusen, ich meine, lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster mit, ne, aber das ist so unnötig.
Ja, Alter, ich habe dich vorhin unterbrochen, du wolltest ja zu einem Rant ansetzen, bitte.
Ja, nee, den habe ich, der hat sich schon wieder intern abgebaut, einfach weil ich über deine Art und Weise der Überleitung hin zum Leverkusen-Spiel so beeindruckt war. Ich habe noch in meiner Arzttasche nach dem Skalpell gesucht, aber das ist dem Kuhlmann egal, er nimmt einfach den Zweihänder.
Ja.
Und kloppt einmal dazwischen, insofern Kudos,
mein Freund. So ist es. Auf der Rückseite in deinem Arztköfferchen sind die Tupfer. Da kannst du dann nochmal, kannst du ein bisschen Tränen trocknen. Nee, wollen wir erst über Leverkusen sprechen, bevor wir,
ja, sollten wir tun.
Weltuntergang.
Genau,
bevor versuchen,
wir den Weltuntergang an die Wand malen.
Noch abzuwenden. Ja, ja, nee, gut, okay, wir sind da ja auch nicht ganz einer Meinung, denn aber lass uns erstmal über Leverkusen sprechen. Mhm. Haben wir ja jetzt eben auch schon ein bisschen mit angefangen. 2:3, unglücklicher Spielverlauf, wieder der Rückstand kurz nach der Pause, wie schon in Augsburg.
Ja, und, aber das nehme ich als Steigerung, weil das hat ja immerhin was, 15 Minuten gedauert, bis wir das Tor gefangen haben.
Okay, so gesehen vielleicht eine leichte positive Entwicklung drin. Nee, aber und was ja auch, und auch das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen für uns, ja. Wir sind, anders als vor 2 Jahren, wir sind nie die schlechtere Mannschaft, ja. Damals waren wir immer die schlechtere Mannschaft und haben dann mit Glück hier und da mal ein Pünktchen geholt. Heute sind wir ja gar nicht die schlechtere Mannschaft. Wir haben letzte Woche schon die Statistiken zum Augsburg-Spiel uns eingerahmt in der Hoffnung, dass es uns ein bisschen drüber hinwegtröstet, weil wir in allen Bereichen besser waren, ja. Und jetzt hast du mir aber hier die Statistiken eben geschickt und da muss ich sagen, wir waren ja wieder überall, zumindest in der Statistik, stärker.
Ja, fast überall, genau. Das für mich ist das eine Sache, die ist noch mal umso frustrierender. Ja.
Ja.
Gut, in diesem Falle steht es halt auch unter dem Eindruck, dass ich wieder im Stadion war und mir das Ding auch irgendwie mal jetzt auch so stimmungstechnisch und so, da kriegt man ja mal ein bisschen mehr mit im Stadion. Und
fang mal damit an, ja.
Ja, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, Leverkusen war am Anfang besser, hast du auch gemerkt, ne?
Ja.
Du hast gesehen, Werder hat richtig Respekt gehabt vor Frimpong und so.
Ja.
Und die sind ja auch wirklich gefährlich gewesen. Aber sie haben halt wieder den klassischen Werder-Move gemacht, dass sie nach 20, 25 Minuten merkten, oh, wir müssen uns ja gar nicht in die Hose machen. Jetzt können wir mal ein bisschen mutiger werden. Ey, und dann haben sie sich reingearbeitet in das Spiel. Und dann fällt halt auch logischerweise dieses wunderschöne 1:0.
Richtig.
So, was ja wirklich einfach gut gespielt war. Auch das Zusammenspiel auf engstem Raum von Zehe, von Füllkrug und so.
Ja.
Und auch der Abschluss von Dux, Weltklasse.
Richtig. So. Und es gab ja auch noch ein paar andere Situationen, wo wir uns spielerisch bis vors Tor gebracht haben.
Ja.
Ja. Ne? Ich erinnere an, okay, klar, ne, 2 Minuten vorher, Dux ja auch schon die Chance, wenn er die macht, fällt natürlich das zweite nicht. Aber es gab ja schon die eine oder andere Möglichkeit, auch teilweise sind wir gar nicht zum Schuss gekommen, aber wenn wir es besser zu Ende spielen, ja, genau, können wir da auch Torchancen kreieren. Ne? Genau. Und ja, das war natürlich, ja, wie soll ich sagen, nur das, dieses mutiger werden nach 25 Minuten, ne, wie du es richtig erkannt hast,
ja,
hat natürlich auch immer den Preis, dass du natürlich nach hinten, du riskierst mehr und bist natürlich nach hinten anfälliger. So, und dass wir die ersten 20 Minuten erstmal standen, das war ja nun auch wirklich alles andere als ein schönes Spiel bis dahin, lag ja auch daran, dass wir uns ja schon sehr akribisch auf Leverkusen vorbereitet hatten und zum Beispiel, was mich ein bisschen überrascht hat, Friedl ist ja ausgefallen, mit Veljkovic in der Mitte gespielt haben,
ja,
und mit Stark auf der linken Seite, was 2 taktische Vorteile hatte. Einmal, Veljkovic konnte einer seiner Stärken, nämlich die langen Bälle, gut ausspielen.
Das wollte ich gerade sagen, ja, fand ich ihn so gut wieder.
Richtig gut. Also für mich wirklich eindeutig der beste der 3 Verteidiger. Und muss man aber auch sagen, in der ersten Halbzeit haben wir auf unserer linken Abwehrseite mit Stark und Jung diese Mega-Achse Frimpong-Diaby ziemlich gut im Griff gehabt. Also da war, ich glaube, ein Sprint oder so ist durchgekommen, sonst war die Seite dicht. Ne? Die einzigen Chancen kamen, hatte Adli, glaube ich, vorher, ne, für Leverkusen. Die ging jedes Mal durch die Mitte. Aber die Seite war einigermaßen zu. Das hat sich dann leider im Laufe des Spiels geändert. Aber so, und wenn du dann natürlich dann davon ein bisschen herschenkst, also ein bisschen defensive Kontrolle und Stabilität herschenkst, um nach vorne mehr zu tun, dann ist es natürlich Harakiri gegen Bayer Leverkusen. Dann muss man sich halt auch nicht wundern. Ich will nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber dann gehst, natürlich bist du dann in Gefahr, dass du den einen oder anderen Konter bekommst. Ja, ärgerlich ist halt, dass wir geführt haben.
Ja, ich will da auch mal eben kurz reingeredet, weil bitte. War das deine Wahrnehmung? Weil ich habe es im Stadion irgendwie so, es fühlte sich anders an, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir trotz oder besserer Offensivaktionen defensiv das ganz gut hinbekommen haben. Du hast gerade
über die ich
nicht so rübergehen will, mal eben auch angesprochen, weil das war ja wirklich eine Riesenchance von Duxch,
ja.
wo ich bis heute nicht verstehe, warum er da so überhastet abschließt.
Ja.
Ne, er kriegt, weil der lange Ball ist der, den du gerade angesprochen hast, ist der von Veljkovic, der genau in seinen Lauf geht, genau in seinen Fuß geht. Und er nimmt den Ball runter und von, ich glaube, Tah kommt von der Seite und er hätte ihn 1-gegen-1 gehabt mit dem Vorteil, dass er mit dem Gesicht zum Tor steht. Exakt. Und Tah sich rückwärts bewegen muss und er schließt ab, als hätte er Angst davor, in den Zweikampf zu müssen.
Ja, richtig.
Und ist vollkommen überhastet, wo ich mir denke, ey, Duxch macht das 1-0 so gut, ne?
Ja.
Aber dass er in solchen Szenen einfach nicht irgendwie mal irgendwie die Coolness besitzt, wie in der zweiten Liga und den Ball runternimmt, ja, um dann einfach zu gucken, ob er im 1-gegen-1 gegen Tauber ihm einen Knoten in die Beine spielt. Stattdessen schließt er so überhastet ab und das wirkte im Stadion so krass unnötig.
Ja.
Dass ich mich darüber echt geärgert habe. Und deswegen, da bin ich halt auch bei dir, ne? Ich fand sie defensiv gut. Was wir schon beim Hinspiel gesagt haben, so Leute wie Frimpong und Diaby, kriegst du halt einfach selbst an einem 100%-Tag nicht 100% unter Kontrolle. Insofern fand ich, haben sie das nach Kräften in der Gemeinschaft gut gemacht. Und wie du sagtest, der Knackpunkt für mich, es ist das 1-0 und dann verstehe ich einfach nicht, warum sie es hinten dann so weglarifahren.
Ja, genau. Ne? Und warum man dann nicht wieder, und sei es nur bis zur Halbzeit, erstmal sagt, so und jetzt wieder Beton anrühren.
Genau.
Ne?
Genau.
Sondern da steigern sie sich dann in ihre eigene Euphorie rein und gehen in Führung und denken, sie haben die gleiche Qualität wie diese Champions-League-Mannschaft, wo, glaube ich, einzelne Spieler so viel wert sind wie unser ganzer Kader, nehmen wir mal Füllkrug raus. Ja. So, das ist alles kein Vorwurf und es ist ja auch schön, diese Spielfreude und die wilden Hundewelpen laufen zu lassen, aber das ist natürlich bitter, wenn du dir dann so ein Tor fängst, das dann halt auch noch das 1-1 ja so blöd durch die Mitte fällt, ne? Also wo auch Grujew, den ich jetzt gar nicht so schlecht fand, aber wo er natürlich einen riesen Stellungsfehler macht, ne? Der Ball hinter ihm im Zentrum durchkommt und ja, am Ende landet der Ball dann ja bei Bakker. Ja, Mitchell gegen Mitchell auf der Seite und ja, da hat der Bayer Mitchell leider die bessere. Er
schließt den halt auch Weltklasse
ab. Er schließt ihn Weltklasse ab, gar keine Frage. Aber ja, es hat halt natürlich wirklich unsere klassischen Schwächen offenbart. Ne, einmal die Mitte, ne, weil da halt Grujew einfach seine Stärken eher im Spielaufbau hat, was er auch wieder nicht schlecht gemacht hat, fand ich. Und dann natürlich diese Defensivseite, die bei uns halt immer wackelig ist, die, glaube ich, schon jeder Bundesliga-Trainer auf dem Zettel hat jetzt gegen uns. Ne, Spiel in den Raum zwischen Pieper und Weiser. Ja. Ne, weil Weiser halt einfach defensiv kein Rechtsverteidiger ist, ja. So, und er da halt auch nicht wirklich gut aussieht.
Weiser, wenn der Gegner über unsere linke Seite kommt, dann rückt Weiser einfach immer ein.
Ja.
Egal, wo sein Gegenspieler ist und egal, was in der Mitte passiert, er rückt ein.
Ja.
So. Und dieses Mal wieder, wenn der Ball dann durchkommt, dann erwischt es Mitch halt mit Hose runter.
Ja.
Und dann kommt Bakker halt hinter ihm im Rücken frei an den Ball.
So. Ja, ja, und das erklärt zum Beispiel auch, das war ja jetzt nicht nur bei Leverkusen so, das erklärt zum Beispiel auch, warum Pieper schon 8 gelbe Karten hat. Weil er natürlich ganz oft diese Lücke nur mit einem Foul schließen kann. Ja. Ne? Naja, ja, allerdings.
Ja gut, aber auf der anderen Seite auch, weil du das gerade sagtest, ich fand zum Beispiel auch wieder, also gut, in der zweiten Halbzeit noch mehr als in der ersten, Aber Niklas Schmidt, auch wenn ich seine Leistung okay, ich fand sie okay, ich fand sie jetzt nicht überragend, ich fand sie okay, aber man hat halt im Spiel gegen Leverkusen so krass wie selten gesehen, was ich an diesem Typen so liebe. Mhm. Und das ist halt wirklich den Ball im Angriff oder im Übergang vom mittleren Drittel ins Angriffsdrittel zu bekommen, sich um 180 Grad zu drehen und sofort die Idee zu haben.
Ja.
Und das liebe ich bei dem, ne, weil er dann halt eben auch in der Ausführung relativ gut ist.
Ja.
Da ist immer ein gefährlicher Pass, immer eine gefährliche Idee. Siehst du sofort.
Ja.
Ne? Und das ist halt keiner, der sich umdreht und dann den Ball 10 Meter treibt, um dann auf eine präparierte Abwehrkette zuzulaufen.
Richtig.
Sondern der dreht sich um, der sieht seine Spieler laufen und steckt sofort den Pass. Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber dafür liebe ich ihn. Ne? Ich liebe diese Spielweise, weil das einfach das uns so unausrechenbar macht.
Exakt. Und es ist natürlich, und du brauchst natürlich einen so einen Spieler, der diese riskanten Dinger macht, gerade wenn man spielt wie Werder Bremen. Und wenn man sieht, auf welcher Position er spielt und dass er, glaube ich, eine individuelle Passquote über die Saison von über 70% hat. Also das haben manche Außenverteidiger nicht von anderen Bundesligamannschaften, ne? Und er spielt da meistens gegen ein bis zwei Sechser oder gegen eine Abwehrkette und hat diese Passquote. Das ist schon stark, ne?
Und das mit der Risikobereitschaft, ne?
Richtig.
Die er hat. So.
Richtig.
Ja, das ist gut. Deswegen, also das fand ich auch gut. Für mich aber auch ein Indiz dafür, dass das einfach auch nach vorne alles wirklich gut aussieht, ne? Und das waren ja auch die Interview-Statements, die du nach dem Spiel gehört hast. Du hast halt richtig gemerkt, so Leute wie Duxch und Füllkrug, die ich beide gut fand, ne?
Mhm. Haben auch beide gute Noten bekommen, ne? Ich glaube, zwei im Kicker oder so.
Ja, ne? Also die ich beide richtig gut fand und die dann nach dem Spiel sich hinstellten und du merktest halt richtig, ey, eigentlich haben wir nach vorne ganz geil gespielt, aber wir machen zu viele Fehler. Und dann sagen sie halt auch, ey, das sieht nach vorne alles richtig gut aus. Und dann siehst du richtig, wie sie sich abringen, ja, zu sagen, aber wir müssen das als Mannschaft besser verteidigen.
Ja, ja, ja. So. Um ja, nicht zu sagen, aber unsere Abwehr.
Genau, genau.
Weil man das eben nicht tut, Hashtag Ubuntu.
Ja, genau.
Ja.
Ne, spricht ja für sie, dass sie es nicht tun, aber meine Güte.
Ja, ja. Ja, aber diese Ole Werner hat es danach das ist eine Frage der Orientierung, der Qualität und der Orientierung der einzelnen Spieler auf dem Platz, hat er da als einen Grund für die Niederlage ausgemacht, ne? Also die fehlende Orientierung und hat da auch, ich glaube, Jens Dehe direkt angesprochen. Und wenn man irgendwo Hashtag orientierungslos, wenn das irgendwo passt, dann ja bei Stayes Chance Anfang der zweiten Halbzeit.
Den er so in die dritte Etage
ballert. Ja, und den er wirklich mit dem Pimmel annehmen kann und noch dreimal hochhalten kann, weil da ist niemand.
Und er versucht den direkten Abschluss mit einem halb hohen Ball, der ihm so halb in den Rücken kommt.
Also wirklich, der halt auch wirklich durchflutscht durch die Rand und dann trifft er ihn nicht richtig und dann sieht's natürlich nochmal extra dämlich aus, weil der Ball dann irgendwie 7 Meter übers Tor, aber auch 14 Meter vorbeigeht.
Und das wird dann alles noch von einem wild gestikulierenden Marvin Duxch auf der anderen Seite des 16ers begleitet.
Ja, genau, ne? Klar, weil er kann ihn wieder auch wieder spielen, ne? Das ist wie in Augsburg, war das in Augsburg, als Uwe den Ball abfängt aus dem Pressing in der ersten Halbzeit, weißt du das? War das Augsburg? Ja, das war Augsburg. Warte mal, hier klingelt das Hallo?
Du warst weg.
Ich war weg?
Ja.
Ja, gut, okay.
Hast du einfach weiter geredet?
Ich rede einfach, wie lange bist du denn schon weg? 20 Minuten, oder?
Deine Aufnahme läuft noch, ne?
Ja, die läuft noch.
Okay, 3, 2, 1, weiter. So, wir mussten mal eben gerade ganz kurz unterbrechen, denn aus irgendeinem Grund hat mein Telefon den Geist aufgegeben und Thomas war auf einmal weg. Und deswegen haben wir uns nicht mehr gehört und deswegen mussten wir die Aufnahme einmal kurz neu ansetzen. Man möge es uns verzeihen, Herr Kuhlmann, wo habe ich Sie unterbrochen?
Ach, das lassen wir alles so drin, das waren nur ein paar Sekunden, glaube ich.
Okay.
Ja.
Umso besser.
Wir waren bei Jens Dehe, der dem Attest von der Diagnose von Ole, wo es hieß fehlende Orientierung.
Ja.
Und dieser großen Torchance, ne? Und ich dachte vielleicht, und er hatte da so ein paar Szenen, ne? Also wie gesagt, er ist ja auch, wie er unser erstes Tor mit vorbereitet, indem er da reingeht in den 16er, ne, den Ball gewinnt und Lücke ihn dann rüberspielt zu Duxch 1-0. Ne? So, und auch sonst auch wieder im Zweikampf, im Mittelfeld, ein paar geile Zweikämpfe und so. Aber diese fehlende Orientierung manchmal, vielleicht war das auch ein Grund, weswegen er in der Hinrunde so lange draußen saß. weil du natürlich in unserem Dreier-Mittelfeldsystem, da ist ja Orientierung und Stellungsspiel so extrem wichtig, um die Balance zu halten, dass Ole ihm das vielleicht noch nicht zugetraut hat und ja, diese Aktion da im Abschluss, dieses Orientierungslose vielleicht ein Beleg dafür ist. Aber jetzt fällt mir gerade ein, wo wir wirklich stehen geblieben waren. Nämlich, du meintest, und Duck steht auf der anderen Seite und beschwert sich bei,
ja, genau,
bei der Aktion von Stay. Ja. Und da hatte ich eben gesagt, ich weiß nicht, ob wir das gleich rausschneiden. Nö, warum eigentlich? Dann ich wiederhole mich einfach, dass das in Augsburg, glaube ich, war, als Niklas Schmidt den Ball abfängt im Pressing und alleine in der ersten Halbzeit noch am 16er steht und ihn dann vorbeischießt und in der Mitte auch Duxch wartet und ihn anpöbelt.
Ja, stimmt.
Warum spielst du nicht? Und das hätte Stay natürlich auch machen können. Duxch war wieder frei. Da waren riesen Lücken in der Abwehr von Leverkusen. Ja. Ne? Und stattdessen versucht er einen Kunstschuss.
Und Stay halt auch mit dem Gesicht zu Duxch, ne? Also war ja nicht so, dass irgendwie Duxch in seinem Rücken stand oder so.
Und dann halt so hektisch abgeschlossen. Ey, wirklich schade. Das waren so wirklich die Momente, wo, ja, die mir am meisten wehgetan.
Kippen kannst, ja.
Ja, genau. Ja, exakt. Wenn du da 2-1 in Führung gehst, dann verlierst du das Spiel nicht mehr.
Ja, genau. Ja, und vor allem, ne, ich meine, also unterm Strich, finde ich, gehört zwar auch dazu, ich finde Stay in der Orientierung oder im Gefüge finde ich ihn mittlerweile deutlich besser. Und ich glaube, das ist der Grund auch, warum er jetzt den Stammplatz hat. Den hat er ja.
Ne? Ja,
richtig. Aber an den entscheidenden Punkten, die du sagst, sehe ich es genauso. Und Werner zählt ihn ja mittlerweile öffentlich, finde ich, auch schon anders an. Ne? Ja. Er macht nicht mehr dieses, der muss da einfach sich besser zurechtfinden, sondern der sagt so im Tenor, das ist ein Leistungsträger, von dem erwarte ich, dass er in so Crunch-Situationen halt dann aber auch die richtige Entscheidung trifft.
Ja? Ja.
Und die richtige Entscheidung ist dann halt im Zweifelsfall den besser postierten Mitspieler zu sehen und nicht da irgendwie so eine Kunstnummer zu probieren. Ja. Aber das ist dann ja ehrlicherweise auch schon eine andere Form von Kritik, nämlich eigentlich eine, die mit dem grundsätzlichen Lob, ey, du bist mittlerweile Leistungsträger verbunden ist.
Ja. Ja?
Und nicht mehr so dieses kategorische, ey, du bist neu hier, komm mal endlich in die Puschen und finde dich endlich mal zurecht. So.
Trotzdem spricht Ole von Stagnation. Ja, wir stagnieren. Ja. Ne? Stay jetzt Gegenbeispiel, genau wie du richtig sagst, da gab es eine Entwicklung. Wo siehst du da die Stagnation, die Ole meint?
Ja, Ole Werner sagt ja selbst, er beobachtet, dass die Mannschaft im Prinzip zwar eine grundsätzliche Weiterentwicklung macht, aber er sagt halt in den entscheidenden Punkten, nämlich da, wo du Spiele dann letzten Endes für dich entscheidest, und zwar auch Spiele, die auf Messerschneide stehen, da fehlt ihm dieser Fortschritt halt. Denn er hat ja recht, wenn er sagt, und das hatten wir ja jetzt mit Blick auf Augsburg und Leverkusen auch ratlos konstatiert, wir sind die besseren Mannschaften. Und ich würde das auch gegen Leverkusen gelten lassen, zumindest über einige Phasen des Spiels waren wir die bessere Mannschaft,
gerade
in der zweiten Halbzeit.
Lies nochmal eben bitte die Statistiken vor.
Die Statistiken sind unter anderem wieder mehr Pässe gespielt, deutlich mehr als Leverkusen. Wir haben eine bessere Passquote gehabt, wir haben wieder mehr Ballbesitz gehabt mit 53%, wir haben wieder mehr Zweikämpfe gewonnen mit 58%. Torschüsse lagen einen Schuss mehr bei Leverkusen zwar, aber Laufleistung praktisch gleich.
Ja.
Also man, da ist schon deutlich zu sehen, dass Werder einfach nicht mehr einer von diesen absolut unterlegenen Aufsteigern ist, die hier irgendwie ums Überleben mitschwimmen.
Ja. Richtig.
Sondern wir stinken halt mit und Werner sagt halt, und das ist das wahrscheinlich dann für ihn auch wahrscheinlich das wirklich Ärgerliche, ja, es ist eine Entwicklung da, wir können mithalten auf dem Niveau, ja, aber an den Punkten, und das benennt er dann auch mit Qualitätsunterschied, an den Punkten, wo du in engen Situationen zuverlässiger richtige Entscheidungen treffen musst, da machen wir keine Fortschritte.
Okay, aber ich mache mal so einen Interpretationsversuch, ne?
Ja.
Das heißt ja, Ole sagt, als Mannschaft haben wir uns schon entwickelt und entwickeln uns weiter, weil wir sind mittlerweile in der Lage, auch gegen eine Mannschaft wie Leverkusen mindestens gleichwertig aufzutreten.
Das lese ich so, ne? Das hat er so explizit gesagt.
Ich sag ja eine Interpretation jetzt von mir, ne? Aber er sagt, wenn er von Stagnation spricht, muss er dann ja die individuelle Qualität der Spieler meinen. Wenn er sagt, wir treffen dann da die falsche Entscheidung, wir verlieren da den wichtigen Zweikampf, wir machen da den blöden Fehler und laden den Gegner ein, das ist dann ja schon eine Kritik an mangelnder Entwicklung der einzelnen Spieler. Okay, das ist jetzt steil formuliert, aber ich sag's anders, aber wenn er die Stagnation nicht im Teamplay sieht, aber trotzdem von Stagnation spricht, muss er ja die Leistungsfähigkeit der einzelnen Spieler meinen.
Ich sehe ganz genau, was du meinst. Ne? Ich überlege halt gerade, wo er da die Abstufung machen könnte.
Ja.
Weil ich glaube, er ist niemand, der sich hinstellen würde und das unwidersprochen als offene Kritik an der Mannschaft zu verstehende nicht noch irgendwie einordnen wollen würde. Ne? Weil ich wäre in der Tat auch meine Lesart, so wie du es gerade gesagt hast.
Ja, ne?
Ich frage mich gerade, ist es denn als unreflektierte Kritik an den Spielern zu verstehen, wenn er sagt, da fehlt uns einfach die Qualität?
Ja.
Das sind ja alles gute Fußballer. Es geht eigentlich letzten Endes nur darum, dass du
fehlerfrei bleibst. Fehlerfrei bleibst.
Genau.
Ne? Und ein echter Top-Spieler, ein Superspieler, ist ja jetzt auch nicht fußballerisch besser als mancher Zweitligaspieler. Aber er macht weniger Fehler.
Ja.
Ja? Er ist im Kopf schneller. Der Top, also was so Technik und Körperlichkeit und Dynamik angeht, ja, sind die Unterschiede zwischen Bundesliga und Dritter Liga teilweise gar nicht so groß. Da findest du auch Spieler, die alle Voraussetzungen mitbringen. Der Unterschied, der dich dann wirklich zu einem Topspieler macht, ist ja, machst du Fehler und B,
wie schnell bist du im Kopf?
Wie schnell bist du im Kopf? Danke. Da war ich jetzt gerade ein bisschen langsam im Kopf. Danke. Touché, mein Freund, touché.
Ich wollte gerade sagen, hey, wir kennen uns mittlerweile
aber
ein bisschen.
Hast du mich genau da abgeholt, wo es peinlich wurde. Vielen Dank. Und das macht ja häufig den Unterschied aus. Wie handlungsschnell bist du? Welche Orientierung hast du auf dem Feld? Wie schnell oder wie bewusst ist dir, wo du bist, welche Spaces um dich rum sind, was passiert, wer dich gleich angreifen könnte, wer von hinten kommt und wer vielleicht im Abseits stehen könnte.
Aber denken wir mal an Worum Podcast-Kategorien.
Mhm.
Ja? Denk, wie die anderen denken.
Ja.
Wenn du Spieler unter Ole Werner bist, ist die Aussage für dich was, wo du sagst, ey, Alter, leck mich am Arsch. Oder wo du sagst, ja, hat er wahrscheinlich recht.
Ah, okay, wenn du, das heißt, kann man das als Kritik verstehen, als Spieler, meinst du an dir?
Genau.
Ich glaube, wenn man arrogant ist, ja.
Ja.
Wenn man aber weiß,
gut kennt, ja.
Aber wenn man aber weiß, dass man ja, dass 8 von 11 Spielern in unserer Startmannschaft in der zweiten Liga letztes Jahr gegen Aue gespielt haben und jetzt gegen den Champions League Mannschaft, hat er nicht so ganz Unrecht. Du meintest eben die unreflektierte Kritik von Dings. Vielleicht ist es auch eine reflektierte Kritik, weil es ist ja nicht ganz zu leugnen, dass wir zwar mannschaftlich da auf Augenhöhe sind, aber uns diese individuellen Entscheidungen 2, 3, 4 pro Spiel dann darüber entscheiden, gewinnst du oder verlierst du.
So. Ja, ich glaube, der Schlüssel in der Aussage von Werner liegt wahrscheinlich auch darin, dass man nicht, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, wie selbstverständlich davon ausgehen sollte, dass mit der Aussage, dass das auch gleichzeitig impliziert, ja, und dieser Prozess ist abgeschlossen und sie werden einfach nicht besser. Ne? Sondern ich glaube schon auch, dass er damit immer auch meint, wir müssen da weiter an uns arbeiten, um auch da besser zu werden.
Ja.
Und das ist dann ja, das gibt dem Ganzen dann ja gleich einen anderen Twist.
Ja. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass uns ja nun eigentlich 4 potenzielle Stammspieler gefehlt haben.
Ja,
ne?
Ja,
also, genau. Wenn man auf unsere Bank guckt, also das ist ja wie eine Säuglingsstation auf dem UKE. Ja, also da waren ja wirklich, da war Philipp und der Rest war so knapp aus der Pubertät raus, wenn man mal ehrlich ist. Ja. So, und wir dementsprechend auch überhaupt nichts mehr bringen konnten von der Bank. Ne? Wenn du siehst, wen Leverkusen dann noch gebracht hat, als sich die anderen müde gelaufen hatten nach 70 Minuten. Wir hatten gar keine Möglichkeiten, noch Qualität zu bringen. Wir mussten Leute rausnehmen, weil die einfach kaputt waren. Ja, oder gelb gefährdet oder so. Ne? Aber wir konnten halt keinen großen Impact mehr bringen. Ne? Das ist natürlich schon
Dingchi und Philipp.
Richtig. Und Philipp, der dann gefühlte 10 Minuten später den ersten Ballkontakt hatte. So, was man ihm auch noch nicht vorwerfen kann, weil er da noch nicht reingewachsen ist und so. Aber natürlich haben wir uns da alle ein bisschen mehr erwartet, ne, bisher, muss man sagen.
Aber von Dingschi natürlich auch, ne. Und, also, weil Dingschi war für mich mindestens genauso schlimm. Viele Ballkontakte, aber erschreckend, wie oft der Junge nach wie vor falsche Entscheidungen trifft.
Ja, aber wie gesagt, er war ja letztes Jahr noch nicht mal ein gestandener Zweitligaspieler. Da kann man nicht erwarten, nur weil da der Stempel Talent draufklebt irgendwie, dass der jetzt in der ersten Liga da alle in Grund und Boden spielt. Ne? Das kann man einfach nicht erwarten. Bei ihm habe ich auch immer das Gefühl, der ist auch nervös, ne? Der ist aufgeregt, der
übermotiviert.
Ja, da fehlt die Routine so ein bisschen. Ne? Aber wie gesagt, den jetzt dafür verantwortlich zu machen, das ist ja wirklich Quatsch. Oder das gleiche gilt halt auch für Grujew. Ne? Der ist ein Talent. So.
Manchmal bist du aber auch im Bild-Zeitungsmodus. Sagt ja keiner, dass man ihn nun für eine Niederlage verantwortlich.
Nein, okay,
aber es ist einfach ärgerlich. Weißt du, klar ist es ärgerlich, wenn du sagst, so, jetzt bringen wir nochmal frische Leute von der Bank und hoffen, dass dadurch eventuell das 3-1 nochmal zu einem 3-3 wird.
Ja.
Dann sind halt die ersten drei Ballaktionen wegspringende Bälle und ein versuchter Tunnel, der halt hängen bleibt. Ja, natürlich ist man dann als Fan so, oh, verdammt nochmal.
Ja,
aber es ist
halt
kein
recht.
Vorwurf an ihn.
So. Nee, weiß ich. Ja. Aber, und es ist natürlich auch undankbar für solche Spieler dann bei 1-3 reinzukommen. Ne? Und was überhaupt, ich habe das auch gehasst, früher als Spieler eingewechselt zu werden.
Ja,
ich hab das gehasst, weil ich habe immer 5 bis 10 Minuten gebraucht, um auf Temperatur zu sein, um das Spiel verstanden zu haben, um irgendwie drin zu sein. Ich habe immer lieber von Anfang an gespielt. Körperlich dann irgendwie von dem bisschen aufwärmen und dann sollst du plötzlich aber bei 100%, das ist schwierig. So. Ja. Aber sind wir da vielleicht auch als Werder-Fans schon mittlerweile zu anspruchsvoll? Und wenn wir gegen eine Mannschaft wie Leverkusen spielen, ohne 4 Stammspieler, mit der Aufstellung und immerhin 2-3 spielen und auf Augenhöhe mithalten, dass wir dann von maßloser Enttäuschung sprechen, also was heißt wir, aber, ne, aber dass man dann enttäuscht ist das vielleicht auch zu vermessen? Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht ist es das, aber die Enttäuschung speist sich ja nicht daraus, dass wir sagen, wir waren heillos unterlegen und hätten trotzdem gewinnen müssen, sondern die Enttäuschung speist sich ja aus einem Spielverlauf, der uns Hoffnung gegeben hat, da eine Chance, also ne, wir haben uns ja gut angestellt, so.
Ja.
Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, und das ist dann eine Sache, die ich auch ganz bewusst, wo ich ein bisschen stolz als Werder-Fan bin auf die Entwicklung dieser Truppe in ihrem ersten Bundesliga-Jahr nach dem Wiederaufstieg, ist halt wirklich, dass du bei 4 Ausfällen auf die Startaufstellung guckst und grundsätzlich trotzdem erstmal denkst, ja, aber
ja,
ist doch eigentlich okay. So, ja,
richtig. Genau. Darfst halt nicht auf die Bank gucken, wer da noch sitzt, aber die erste Elf stand erstmal, ne? Fand ich auch.
Genau das.
Ja.
So. Und wo ich allerdings dann im Kopf einfach keinen Knopf dran bekomme und deswegen bin ich dann mittlerweile auch zum Thomas Kuhlmann und damit eben auch zum Christian Großjünger geworden. Ja.
Zum was?
Wenn du mir ins Wort fällst, dann kannst du natürlich nicht verstehen, was ich gerade gesagt habe.
Ich frage für die Hörerinnen und Hörer.
Ja. Ich sagte, dass ich damit ja irgendwo zum Thomas Kuhlmann und somit auch irgendwie zum Christian Großjünger geworden bin, weil die defensive Stabilität mit Christian Groß auf dem Platz offensichtlich einfach nochmal ein anderer Schnack ist.
Ja.
Auch wenn ich den Stil, diesen 1999er Werder Bremen Mittelfeld-Style alles andere als modern finde, erscheint halt an den entscheidenden Punkten für dieses Team dann doch zu funktionieren.
Ja. Und, ja. Jünger ist mir jetzt ein bisschen, sagen wir mal, Christian Groß Versteher. Ja. Jünger klingt ja wie, nein, aber ich finde, da hast du völlig recht. Und was heißt modern? Modern ist, was Spiele gewinnt. Ja, T-Shirt-Material.
Ich wollte gerade sagen, Otto Rehhagel-Fiebel.
Aber modern ist, was wer ist Rani Khedira bitte bei Union Berlin? Das ist der Christian Groß. Wer ist Nicolas Höfler bei Freiburg? Das sind die gleichen Spielertypen. Ja, die du für so ein Konstrukt brauchst. So, und
die laufen bloß geschmeidiger.
Ja, das sieht natürlich alles besser aus und die sind auch 2-3 Jahre jünger, obwohl bei Höfler bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Aber und selbst ein selbst Borussia Dortmund spielt erst stabil, seit da auf der 6 Özcan und Can spielen, die ja nun auch, das ist natürlich 10 Klassen besser als Christian Groß, da müssen wir nicht drüber reden, aber die ja auch in diesem Konstrukt den gleichen Job haben.
Ja.
Ne? Und es geht ja nicht darum, wer den macht, aber einer muss ihn halt machen. Ne? Und da wir nur den haben, dann ja, vermisst man ihn, wenn er nicht da ist. Ja, das war klar, ich habe das schon gesagt bei dem Freiburg, bei dem Augsburg Spiel, wo wir auch das Tor nach der Halbzeit so schnell kriegen. Ne? Das auch so blöd durch die Mitte. Da meine ich auch schon, na, ob das mit Groß und Bittencourt fällt, weiß ich, oder mit Groß fällt, weiß ich nicht. Und hier würde ich das beim 1:1 auch sagen, das sind dann diese, du machst 99 Sachen richtig und stehst einmal falsch und es steht 0:1.
Ja. So. Willkommen in der Bundesliga.
Ja. Ne? Aber deswegen möchte ich halt auch nochmal dran, oder möchte ich nochmal appellieren, man sagt, ich finde, wir waren nach dem Augsburg-Spiel zu Recht enttäuscht und haben gesagt, das musst du gewinnen eigentlich. Ja. So. Aber das zum Leverkusen-Spiel zu sagen, das musst du gewinnen eigentlich, ist mir ein bisschen viel.
Ja, okay. Okay, also ich verstehe, aus welcher Richtung du kommst, aber das zahlt ja im Prinzip jetzt dann auch auf die Karte ein, auf die wir als nächstes schauen wollten, nämlich man kann sich im Gesamtkonstrukt Werder wieder in der Bundesliga und wir halten mit und das sieht alles gut aus und so, kann man sich natürlich ein Spieltag oder zwei, drei Spieltage zu lang noch satt dran sehen an der Art und Weise, wie wir spielen und auch an der gnädigen Beurteilung und dem Ja, gegen Leverkusen musste nicht gewinnen. Aber es geht jetzt so langsam los, dass nicht nur in den sozialen Medien und wir haben ja, oder zumindest der Sieger, der hat ja schon vor 2 Wochen mit der Panikmache begonnen.
Ja. Vor 3 Wochen warst du noch bei Champions League, mein Freund.
Ja, du Lügner.
Das stimmt nicht. Nein, stimmt nicht.
Aber was ich sagen wollte, das ist natürlich jetzt eine Sache, die wird in den nächsten Wochen nicht kleiner werden. Ja. Nämlich diese so, denkt ans Abstiegsjahr.
Ja. Und diese Dämonen kommen zurück irgendwie. Ja. Ne?
Und ganz ehrlich, die Spieler fangen jetzt damit auch schon an.
Ja, das hat mir auch echt Angst gemacht, dass nach dem Spiel gegen Leverkusen, das wir ausgeglichen gestaltet haben, ne, das erste, also es spricht ja auch für sie, aber das erste, was du von Füllkrug und Duxch und so hörst, ist, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen.
Ja, genau. Ja. Ja, und dieses, ja, wir waren ganz gut, aber
ja,
wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann.
So, und wir haben ja immer noch die 10 Punkte Vorsprung, aber wenn dann so ein Spieler wie Füllkrug das direkt nach dem Spiel sagt, dann ist in meinem Kopf der kleine Mann, der mit dem Hammer auf die Synapsen haut und denkt, Kofeld. Abstieg.
Bei mir ist es Homer Simpson, der an den Schimpansen mit den Shellbecken.
Mit dem Becken.
Ja. Egal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und das ist dann vielleicht auch ein Punkt, und den haben wir in den letzten beiden Folgen auch mehrfach betont. Fußballerisch sieht das bei Werder halt einfach ganz anders aus, ne?
Ja.
So, und natürlich wird dir Angst und Bange, wenn du an eine Mannschaft denkst, die fußballerisch keine Mittel hat,
richtig,
Spiele für sich zu entscheiden und Spiele für sich zu drehen und das auch in der Saison wirklich nur sehr, sehr selten gezeigt hat, ja, aber du hast eine Mannschaft, die jetzt wirklich einfach, ja, aus den letzten 5 Spielen nur 1 gewonnen hat, nämlich gegen Bochum mit Werder, aber die trotzdem im Grundsatz schon hat auch durchblicken lassen, ey, eigentlich können wir's.
Ja, ey, wir sind doch auch spielerisch. Wir sind ja nun von der Leistung her alles andere als im freien Fall. Ja. Das kann man ja so wirklich nicht sagen. Und das Ganze geht halt in 2 Richtungen. Ne? Also ich glaube, wenn ich einen Appell an die Mannschaft richten dürfte, ne, dann heißt es, ey Leute, glaubt weiter an euch. Ne? Es gibt noch lange keinen Grund, sich jetzt irgendwie klein zu machen. Ja. Und ja, an die Bubble vielleicht eher so die Botschaft, Leute, übertreibt's auch nicht mit den Erwartungen. Ja? So, ja. Wir müssen halt als Aufsteiger mit 8 Zweitligaspielern in der Startelf und 4 Ausfällen, ja, und einer Gruppe wie die aussehen wie auf dem Abiball, ja, auf der Bank, die du dann noch bringen kannst, grün-weiß hinter den Ohren, so, kann man jetzt auch nicht die Erwartungen haben, die, also man muss halt vielleicht noch einsortieren, wo diese Highlights aus der Hinrunde, dass das halt wirklich Highlights waren. Und dass wir die nicht alle zwei Wochen abrufen können. So, wir können nicht wie in Dortmund ein Spiel gegen Leverkusen alle zwei Wochen drehen, ja, oder gegen andere Teams. Was mich wirklich ärgert oder was wirklich ärgerlich ist, ist die Niederlage in Augsburg, dass jetzt Leverkusen, es wäre ein Extrapunkt gewesen gegen Leverkusen. Hattest du nicht sogar richtig getippt, 3-2?
Nee, ich hatte 3-1 getippt.
Ja, gut, hätte ja auch
was
fast
mir noch, was mir halt gerade noch ein, das ist das Einzige, wo ich wirklich Schiss kriege, ist halt, ja, ich bin da voll dabei, fußballerisch sieht das anders aus und wir haben das Potenzial, auf jeden Fall, wo ich mir beim Abstieg nicht so sicher war, ob wir das Potenzial wirklich hatten.
Richtig.
Aber einfach wirklich zu sagen, man muss diese Entwicklung möglichst früh unterbinden, weil ich will nicht ins Saisonfinale gehen und auf Punkte angewiesen sein aus den Spielen Bayern, Leipzig, Köln, Union.
Exakt.
Da werde ich dann schon Mitte April 1000 Tode sterben.
Ja, richtig.
Und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. So. Und dann, wenn wir haben jetzt noch 10 Spiele und wenn du sagst, die letzten 4, bis dahin sollte es bitte geregelt sein, dann kommt jetzt die heiße Phase der Saison.
Exakt. Jetzt kommen die entscheidenden Spiele am 25. Spieltag oder wo sind wir jetzt? Am 26. oder so?
Am 25.
Ja, 25. Spieltag. Das sind jetzt schon die Spiele und da zähle ich Gladbach jetzt noch nicht dazu. Ja, Gladbach ist jetzt das nächste Spiel. Wir spielen Freitagabend auswärts und ich möchte keine Panik verbreiten. SP auf dem Trikot. Aber die erinnern sich natürlich auch daran, wie wir sie 5-1 aus dem Stadion gefiedelt haben in der Hinrunde. Und die erinnern sich auch daran, dass sie in Leipzig eigentlich das Ding dominiert hatten, dann den Elfer verschossen haben, ja, den Player, also ich glaube, der Torwart von Leipzig, Blaswig, ich glaube, der fängt den.
Ja, genau, der hält ihn fest, ja.
So,
genau.
Und zack, kippt das Spiel und die kriegen einen Arsch voll mit 3-0. So, und das war letzte Woche und ich kenne halt auch ein paar Gladbach-Fans, ey, das willst du gar nicht hören, was da los ist, wie viel Enttäuschung. Weil die haben ja auch einen Kader, also das, ich glaube, die haben 2 oder 3 Weltmeister im Team. Ja, und der Rest sind nur Nationalspieler.
So bricht ihn nach diesem Jahr auseinander, wenn die nicht irgendwie international
werden. Ey, und die spielen wirklich wie so eine Diva. Ja. Leider haben sie halt auch immer mal wieder so Highlights drin.
Ja.
Und jetzt wackelt schon der Trainer und so. Also ich finde, das sind wirklich denkbar ungünstige Vorzeichen, da jetzt hinzufahren. Ja.
Da wackelt der wirklich?
Ich weiß es nicht genau.
Ja. Und hatte versucht, dazu irgendwie Artikel zu finden, habe aber ehrlicherweise relativ wenig bis gar nichts gefunden, wo es irgendwie heißt, jetzt muss Farke um seinen Job wahren.
Ja, ich denke
die
auch.
Die drehen sich momentan alle eher um die Fanplakate gegen Eberl
beim Spiel in Leipzig. Ja, stimmt. Und bei Gladbach ist es ja auch eher so, dass die Farke vermutlich behalten werden, schätze ich mal, weil da ja im Kader ein mega Umbruch ansteht.
Ja.
Und die dann, glaube ich, ganz neu aufbauen ab der neuen Saison. Trotzdem wollen die natürlich auch irgendwie, wenn es geht, zumindest noch einen internationalen Wettbewerb erreichen. Und damit meine ich nicht die Conference League, sondern einen richtigen internationalen Wettbewerb.
Ja, gut, aber da ist doch der Zug für die schon so gut wie abgefahren, oder?
Ja, weiß ich nicht, wie weit Platz 7 mit einer Serie können die da noch hinkommen.
Ja, aber Platz 7 ist ja die Conference League, oder? Also wenn du auf Platz 6 schielst, da ist richtig viel Luft, glaube ich, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn der Pokalsieger zieht ja in die Champions League ein, wenn da noch oben einer von denen das wird. Kann ja sein, dass so eine Mannschaft wie Bayern Außenseiterchancen hat auf den Pokal, dass du dann da noch mit reinrutschst. Es ist ja egal, auf jeden Fall stehen die unter Druck und müssen liefern. Und ich würde wirklich sagen, in dem Spiel sind wir, was die Vorzeichen angeht, krasser Außenseiter.
Aber wir sind punktgleich mit denen, ne?
Ich weiß, ich weiß, aber ich habe die Vorzeichen gerade skizziert. Wir spielen auswärts am Freitagabend, die haben gerade auf die Fresse gekriegt, wir haben gerade so ein... Ja, wie soll ich sagen, so ein ungutes Gefühl in den Klamotten, weil wir jetzt 2 Spiele, die wir hätten gewinnen können, verloren haben.
Ja.
Wir wissen nicht, wann kommt wer wieder. Ich glaube jetzt Montag, gestern waren immer noch Leute mit Grippe oder vielleicht ist es auch Corona, das muss man ja nicht mehr ansagen heutzutage. Das kann es ja auch sein. Waren immer noch nicht wieder zurück im Training und so. Also die Vorzeichen sind schon so, dass wir da als krasse Außenseiter reingehen. Und was ja aber vielleicht auch gut ist. Was für die Mentalität vielleicht auch gut ist.
Ja, ne, und Gladbach ist halt zu Hause nach wie vor stark, ne. Ich habe mal nachgeguckt, die sind irgendwie, glaube ich, die sind 7. in der Heimtabelle, was für ihren Tabellenstand 16. 13. Ach man, oh, Entschuldigung, 10. ja. Ganz okay ist. Aber die sind halt zu Hause einfach eine Macht, ne?
Ja, richtig.
Ist ein wirklich ein gutes Stadion mit wirklich fanatischen Fans. Stimmung ist da immer zum Abreißen.
Ja. Boah, ich war ein paar Mal da, ey. Das macht Spaß da. Das ist wirklich geil. Das Stadion liegt zwar irgendwo am Arsch der Heide zwischen zwei Autobahnausfahrten. Ja. Aber die Stimmung ist schon gut da. Und auch so ein Team, das ich irgendwie mag. So, aber. Naja.
Ist halt leider immer ein Stadion und immer ein Spiel, wo einfach immer eine Chance da ist, dass du da komplett unter die Räder kommst.
Richtig. Aber bei der Diva Gladbach kann es auch sein, dass wir die auf dem falschen Fuß, dass wir da 1-0 in Führung gehen und dann brechen die auseinander.
Ja.
Das kann halt auch passieren, weil ich glaube, da stehen so viele Wechsel an in diesem Team, also auch so viele Abgänge, wenn ich da so an so Leute wie Thuram und Kone und so denke.
Benze Baini ist doch schon weg, ne? Der geht doch zu Dortmund.
Benze Baini ist, glaube ich, ja, wie bei so einer Zwangsheirat früh versprochen worden. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist, aber da geht's ja auch schon darum, wen die dann als Ersatz verpflichten. Also, das ist keine Ubuntu-Mannschaft, die jetzt füreinander rennt, ja.
Irgendjemand schrieb neulich bei Twitter, Benze Baini gegen Werder gesperrt. Ist das eine Schwächung für uns?
Ja, ach ja, stimmt. Das war ja das Spiel von Benze Baini in der Hinrunde. Ja.
Genau, in der Hinrunde. Wenn sich die Einzelnen nicht mehr erinnern, Herr Benze Baini hat uns tatkräftig unter die Arme gegriffen beim 5:1.
Ja.
Mit einem Eigentor und ich glaube 2 Vorlagen.
Ja, ich glaube, die Frage hatten wir sogar beide im Jeopardy-Jahresrückblick. Weißt du noch?
Stimmt, ja.
Da hatten wir beide unabhängig voneinander irgendwie, wie war das, kenne deine Gegner oder so hießen die Kategorien. Und da hatten wir beide diesen legendären Auftritt von Herrn Benze Baini, der vermutlich in Bremen das schlechteste Spiel seiner Profikarriere gemacht hat. Vielen Dank nochmal.
Das schlechteste Spiel, was überhaupt jemals ein gegnerischer Spieler in Weserstadion
gemacht hat. Ja, es könnte sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob der verletzt ist oder was, weiß ich gar nicht genau.
Nee, der hatte gelb-rot gesehen gegen Freiburg und ist danach so auf den Schiri losgegangen.
Und
ist jetzt wirklich für ein paar Spiele gesperrt und musste sich auch offiziell entschuldigen und so.
Also, okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja gut, siehst du, der ist mit seinen Gedanken schon nicht mehr da. Ja, das ist natürlich wirklich eine Schwächung für uns.
Verdammt nochmal. Okay, aber bei uns, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich um grippale Infekte ging bei Leo, Grosso, Friedl und Schmiedi.
Ja.
3 von 4 müssen wieder dabei sein, oder?
Ja, denke ich auch. Wird auch so sein.
Lücke hat sich seine 5. Gelbe nicht abgeholt. Der kann spielen gegen
Leverkusen. Ja, es war einmal eine verdammt knappe Situation, meine ich, gegen Leverkusen. Weil der ja auch wirklich, also der muss ja wirklich, also ich weiß nicht, wie viele blaue Flecken der hat, so oft wie ihm Tabsoba und Tah und so in den Rücken gesprungen sind.
Ja, wirklich.
Also das war ja wirklich brutalst, ne? Und also.
Aber dafür hat er es so gut gemacht.
Ey, wie gut er das gemacht hat. Wirklich, und da hat man wirklich gemerkt, ey, da Gnade uns Gott, wenn wir da keinen guten Nachfolger, sollte er wirklich gehen, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, aber sollte er wirklich gehen, brauchen wir, also wird's echt schwer, das zu ersetzen, weil das natürlich nicht nur ein mega geiler Knipser ist, sondern halt auch wirklich eine Säule unseres Aufbauspiels, ne?
Sagen wir so, wenn Gladbach im Sommer Herrn Thuram ablösefrei verliert, könnte es doch gut sein, dass Herr Füllkrug am Freitagabend bei seinem neuen Arbeitgeber vorspielt. Ey,
ich will es jetzt wirklich nicht, don't jinx it, ne? Aber wie gut würde er denn da mit Hofmann und Stindl und Plea und so, wie gut würde er denn da als Stoßstürmer reinpassen?
Kann er ihn gerne mit einem Hattrick zeigen am Freitagabend.
Der beste Mittelstürmer für Gladbach wäre das seit Martin Dorlin. Ja. Martin Dorlin. Dorlin.
Ja, aber also wir wissen leider noch nicht genau, wie es mit unseren Krankheitsfällen aussieht und wer von denen wiederkommt. Aber endlich mal wieder in Top-Besetzung spielen zu dürfen, wäre mit Sicherheit nicht von Nachteil für uns, oder?
Ja, nee.
Wollen wir einfach mal davon ausgehen, dass sie wieder dabei sind?
Ja, wir gehen mal davon aus. Allerdings, ich muss mal kurz auf Pause drücken. Ja, hier will zwar keiner ins Studio, aber mein Handy-Akku ist bei 6%.
Oh.
Verstehst du?
Musst ihn einstöpseln.
Dann mache ich.
Dann machen wir kurz Jeopardy. Zurück aus der kurzen Jeopardy-Unterbrechung. Der Thomas musste mal kurz sein Ladekabel holen. Das haben wir jetzt alles geregelt.
Ich hab wieder Saft, mein Freund.
Das ist der neue Titel. Egal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir wollten für Rate die Aufstellung. Ja, schreib's mit. Wir wollten für Rate die Aufstellung davon ausgehen, dass wir einfach mal vermuten, dass alle Kranken wieder dabei sind.
Ja.
Ja. Deswegen lass jucken, Kumpel, um mal in den alten weißen Herren Filmtiteln zu bleiben.
Oh, nee, da kriege ich also das als Titel, da kriege ich Urheberrechtsprobleme.
Ja, das stimmt.
Lass jucken, Kumpel 1 bis 4 und liegen die Rechte wie von Josephine Mutzenbacher.
Ja. Aber ich als Praktikant im Head of Title of Finding CEO Apartment Department kann ja auch nur Vorschläge machen, die Entscheidung liegt ja bei dir.
Ja, ist Gott sei Dank, mein Freund, Gott sei Dank.
Ja, sag mal eben jetzt, was glaubst du denn, wie die Abwehr aussehen wird, vorausgesetzt alle sind wieder da? Eigentlich hat Veljkovic stark Werbung für sich gemacht, ne?
Ganz ehrlich, tut mir leid, und wir hatten das ja auch schon in den letzten Wochen mal besprochen, wenn Friedel da immer wieder seine Wackler drin hatte, ne? Das war ja immer zwischen Weltklasse und Kreisklasse teilweise. Mir hat die Dreierkette wirklich gut gefallen so. Und ich würde trotz dreier Gegentore, ich finde, ja, wenn für mich einer wackelt, ist es Pieper.
Ja, genau. Genau das. Ich wollte es gerade sagen, weil ich, also für mich ist der leider dann der schlechteste der Guten. Und ich fand einfach Veljkovic in der Mitte wirklich so beeindruckend gut, dass ich das da, ich würde ihn da belassen und dann würde ich halt wirklich mit Stark und Friedel an seiner Seite spielen.
Also Stark wechselt dann die Seite auf rechts.
Genau.
Und Friedel spielt links.
Genau.
Okay. Ja, ich finde natürlich, was uns dann natürlich abgeht, ist diese Kopfballstärke von Pieper. Ne? Das muss man ja sagen. Und auch der Fakt, dass er mit Weiser noch am eingespieltesten ist. Deswegen würde ich persönlich Friedel draußen lassen. Aber im Kopf von Ole Werner muss der Captain natürlich spielen, auch als Linksfuß.
Ja.
Und dann würde ich auch fast am ehesten auf Pieper, könnte ich mir auch am ehesten vorstellen, dass Ole auf Pieper verzichtet, ja.
Zumal und würdest du dann mit Stark in der Mitte spielen oder mit Veljkovic?
Nee, dann würde ich mit Veljkovic in der Mitte spielen.
Genau, ich auch, ja.
Weil diese Qualität mit den langen Bällen ist halt auch eine Waffe gegen Gladbach. Weil auch da werden wir uns nicht bei jedem Angriff durchs Mittelfeld kombinieren können. Da müssen wir auch die langen Bälle spielen. Gladbach presst auch, die spielen mit diesen offensiven Außen, ne, mit Player und Hofmann. Und dann in Leipzig hat Neuhaus gespielt auf der 10, aber es gibt ja auch noch einen gewissen Herrn Stindl, der uns auch schon das eine oder andere Ding eingeschenkt hat in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Also wirklich, ich lieb den Spieler, aber ich hasse es, wenn er gegen uns spielt. Und auch da wirst du nicht um ein paar lange, hohe Dinger auf Lücke, die wirst du nehmen müssen.
Ja.
Insofern, ja. Weiß ich nicht, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt zwei Frühschichten. Ich bin langsam brain dead.
Ja, ich habe dich voll gelabert.
Veljkovic, die langen Bälle. Das war der Punkt.
Genau. Also dann sind wir aber in der Verteidigung, sind wir d'accord. Also Veljkovic in der Mitte, Stark und Friedel neben ihm.
Ja.
Die im Mittelfeld, die Dreierreihe bleibt außen gleich und in der Mitte wieder Grosso, nehme ich an, oder?
Ja, wenn er kann, würde ich Grosso spielen lassen.
Ja, und dann kommt ja jetzt meine Lieblingsfrage an dich. Zwei Positionen auf der 8, 4 potenzielle Kandidaten. Wen stellst du auf?
Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Also, nee,
echt nicht.
Ich glaube, dass Stay trotzdem spielen wird. Du kannst ihn jetzt nicht wieder rausnehmen. Das würde ich nicht mehr. Ich würde ihn spielen lassen und es wird wieder auf die Entscheidung Bittencourt oder Schmidt hinauslaufen, wie wir es ja auch schon vor dem Leverkusen-Spiel dachten. Da hat dann die Grippe die Frage beantwortet bei Bittencourt. Weiß ich nicht, ob ich...
Gegen Gladbach.
Ich würd
auch, was ist gegen Gladbach die richtige Lösung?
Ich...
Schwierig. Ich auch gerade. Ja, ist wirklich schwierig. Also...
Ich glaube, wenn man bedenkt, dass die Leistung gegen Leverkusen gut war,
ja.
Gerade nach vorne. Wir reden ja jetzt vom Achterbereich. Ja? So, gerade nach vorne war das gut. Es liefen Angriffe nach vorne. Es war eine Idee da. Und du hast auch schon Niklas Schmidt gelobt, welche Rolle er da in diesem System spielt. Bittencourt ist ein ganz anderer Spieler. Würde ich diese Achse Stähel Schmidt zusammenlassen. Mit wenn Grosso dahinter spielt Grosso nicht, sondern Grujew, dann würde ich mit Bittencourt spielen und Stähel. Mhm. Denn das hat ja auch Ole in der Hinrunde mal gesagt, ich finde jetzt die Quelle nicht mehr, aber er hat irgendwann mal gesagt, wenn ich Grujew auf der 6 aufstelle, dann nur, wenn ich Grujew aufstelle, da hat er auf der 8 gespielt, dann nur, wenn ich entweder Leo oder Grosso auf dem Feld habe. Mhm. Kannst dich dran erinnern, da hatten wir in der Hinrunde ein paar Mal drüber gesprochen, weil das eben diejenigen sind, die da die Orientierung haben, noch am ehesten. So, und die dann Spieler wie Grüffen. Also, spielt Grosso, spielt bei mir Uwe plus Stähle, spielt Grujew, spielt bei mir Bittencourt und Stähle. Comprende.
Ja, ich comprende und ich überlege aber gerade, ob ich es wirklich auch so machen würde. Ich frage mich
mal
die ganze Zeit, ob er Stähle möglicherweise anzählt.
Ja.
Weißt du, also ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass er sagt, für ihn hat Grosso Grujew immer super funktioniert.
Ja.
Mit einer etwas defensiveren Ausrichtung, dass er mit Grosso Grujew spielt
plus
und
eins,
dann ja, und dann halt Schmidt oder Stähle. Ich glaube, dass er Leo draußen lassen wird und zumindest für das Gladbach-Spiel noch so argumentieren wird, dass er sagt, hat jetzt eine Woche nicht trainiert, ist noch angeschlagen, ne? Bringe ich nicht von Anfang an, der kriegt dann den führe ich langsam ran. So.
Auf der anderen Seite ist natürlich Leo in den Augen von Ole einer der Spieler, der das eben mitbringt, was ihm jetzt gefehlt hat, ne?
Ja.
Also
ja,
gut, keine individuellen Fehler. Ja, ja. Keine mehr Orientierung, mehr Gefühl für Spacing, mehr Erfahrung, kratziger, mehr Haare ziehen, sind natürlich auch Argumente, ne? Und zumal Leo jetzt halt auch seit 2 Wochen nicht gespielt hat, oder? Hat er?
Nee. Doch, der hat.
Doch. Der hat ja rechts gespielt, ne? Der war jetzt nur einmal nicht dabei wegen.
Genau, richtig.
Wegen Grippe, ne? Ja, weiß ich nicht, aber ich weiß halt auch, wenn Ole schon solche Interviews gibt wie jetzt, ne, dass individuell da Orientierung fehlt und so weiter, dass da individuell eine Stagnation ist, das hatten wir ja rausgearbeitet eben, dann wird's eigentlich diesen Aussagen widersprechen, wenn er Bittencourt wieder hätte und ihn draußen lässt.
Weißt du, was ich meine? Ja, das kann gut sein. Ja, okay. Aber dann, das wäre dann ja jetzt im Nachgang doch auch eher von deiner Seite ein Plädoyer für Grujew.
Nee. Okay, irgendwann, ne, ich bin nicht mehr in der Schule, ich kann mich nicht mehr aus einem rauslabern. Ich muss mich jetzt mal festlegen. Also, Mittelfeld spielt Grosso, glaube ich. Ich glaube, er spielt Grosso, Stähle, Leo. Ohne Uwe.
Und ich sage Grosso, Stähle, Schmidt.
Okay, sehr gut.
Ja. Und ja, vorne, Sturm bleibt ja die altbekannten Wühler.
Ja.
Die altbekannten Wühler. So. Und jetzt bin ich aber gespannt.
Vorne, ne? Dingschi
Philipp. Ja, genau. Dingschi und Philipp. Und jetzt bin ich aber gespannt. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Oh, ey, ich möchte, bitte, ey, nehmt die Mistforken runter, aber ich sage 5-1 Gladbach.
Super.
Aua, nehmt die Mistforken weg.
Thomas Kuhlmann komplett im Siegert-Modus.
Ich habe sowas noch nie getippt, aber ich habe wirklich, ey, bitte blamiert mich Werder Bremen, aber ich habe in dieser Konstellation echt Angst, dass wir da diesen ganzen Gladbach-Frust der letzten Wochen abkriegen.
Ja, nimm's. Dann dreh ich den Spieß mal um.
Nimm's mir nicht übel.
Ich sag 3-2 Werder.
Oh, du bist so ein...
Du bist so eine Witzfigur, wolltest
Nein,
du gerade sagen.
Nein, das ist fast schon wieder romantisch, dass du das sagst, finde ich.
Ja, das ist einer in dieser Runde muss immer pro und einer muss kontra, finde
ich. Ja, aber bisher waren die Rollen andersrum.
Ich sag 3-2 und don't hate the player, hate the game.
Ja, Mann. Oh, es tut mir leid, ich schäme mich schon fast dafür, aber ich habe irgendwie wirklich überhaupt kein gutes Gefühl. Ich hatte jetzt Leverkusen 1-1 getippt. Und hatte Augsburg 1-1 getippt und lag jedes Mal irgendwie knapp vorbei.
Ja.
Haben wir dann
jetzt hoffst du, dass du richtig liegst.
Nee, hoffe ich nicht. Jetzt möchte ich mal richtig vorbeiliegen. Also richtig.
Ja, das ist gut. Ja, ich drück dir die Daumen.
der anderen Seite, wenn ich mir da Elvedi die letzten Wochen angeguckt habe, du, der ist ja auch nur noch
ein, da geht doch was!
Ein Schatten seiner selbst. Ja. Ach Mann.
Ja, klar,
vielleicht
korrigiere
ich es nochmal auf Twitter. Vielleicht muss ich auch auf eine Twitter, Nacht drüber schlafen oder bessere Laune
in den nächsten
haben.
Drei Tagen dreimal korrigieren.
Ja, dann ist doch wieder wie in der Schule.
Ja, das ist doch wieder der Coolmann.
Doch wieder.
Ihr Lieben, komm, da haben wir's gesagt. Ganz ungewohnt, der Sieger dieses Mal optimistisch und der Coolmann Angst, what the fuck,
Angst.
Pessimistisch.
Das genau. P Angst. Auf dem Trikot.
Angst, Essen, Seele auf, das P auf dem Trikot. In ja. diesem Sinne, ihr Lieben, haben dieses Mal relativ früh in der Woche aufgenommen, deswegen sind es noch drei Tage bis zum Spiel am Freitagabend bei Döp.
Nein, das wollen wir nicht hören. Das wollen wir nicht hören.
Nein, das wollen wir wirklich nicht hören. In diesem Sinne, kommt gut durch den Rest der Woche, drückt die Daumen für Freitagabend. Wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Kommentar ablassen, sobald klar ist, wer für Werder eigentlich zur Verfügung steht und wer nicht. Dann zumindest über unsere Social Media Accounts. Und ansonsten, ja, hoffen wir, dass Werder es einmal mehr wieder gelingt, mit einer achtbaren Leistung wenigstens diesmal ein oder drei Punkte mitzunehmen.
Vielleicht werde ich mir auch im Laufe der Woche weinen für meinen Tipp noch entschuldigen. Es tut mir so leid.
Can't be unseen, sag ich nur.
Ich weiß noch, das letzte Mal, dass ich bei Gladbach im Stadion war, mit Gladbachern, hatte ich noch so eine Dante-Perücke auf.
Ja. Lange her.
Das waren Zeiten.
Das ist schön. Vielleicht setzt du die zum Spiel als kleine Reminiszenz auf. Im Froggies.
Ich bin in Bremen übrigens.
Ja, cool. Ja.
Um zumindest, also mehr kann ich nicht tun. Ich fahre nach Bremen mit Anton und dann gucken wir uns da das Spiel an und machen daraus ein Heimspiel.
Dann, Leute, holt die Mistgabeln raus. Der Kuhlmann läuft bei euch vor der Tür rum.
Ja, du weißt ja, ich lauf dann weg und schick mein Kind vor.
Willkommen in meiner Welt. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Restwoche und drücken die Daumen für Spiel Gladbach gegen Werder am Freitagabend 20.30 Uhr. In diesem Sinne, kommt gut durch.
Macht's gut, gute Woche, gutes Spiel.